Guten Morgen miteinander. Das wollen wir auf den Fels bauen. Auf den Fels Jesus Christus bauen. Ich bin Rahel Neff. Ich bin schon ewig da in dieser Kirche. Meine Eltern sind schon da in der Kirche gewesen. Aber das ist nicht der Grund, dass ich da bin. Sondern der Grund ist, weil ich Jesus Christus angenommen habe auf mein Herz, in mein Herz hinein, ihn zum Herr angenommen habe und weil das die Kirche ist, wo er mich möchte haben. Also das heisst, ich gebe mich mit all meinen Gaben, mit allem, was mir Gott gegeben hat, oder wenigstens mit einem Teil, nicht ganz alles. Bammel, bammel. Bammel, bammel. So. Gut. Danke. Also, ich habe den Ohrring abgezogen, damit es nicht mehr bambelt. Genau. Das Schöne ist, dass wir ja zusammen gemeinsam Kirche bauen. Und darum ist es so schön, dass du da bist. Wenn du da bist, einfach, ich finde es auch schön, dass wir gemeinsam können, Brut von Jesus sein, ein Teil von der weltweiten Brut. Jetzt ist es so, dass heute die Predigersfamilie nicht da ist. Sie sind an einer Konfirmation vom Göttibub. Also ich kann euch erzählen, was ich will. Nein, ich bin vor Gott verantwortlich, was ich erzähle, und auch vor euch. Und eure Verantwortung ist, dass ihr das, was ihr hört, dass ihr das prüft, dass ihr es mitnehmt, aber noch viel, viel wichtiger ist, dass ihr nicht da sitzt und jetzt hört, was ist jetzt alles recht, was sie erzählt, was stimmt alles und was stimmt nicht, sondern viel mehr macht euer Herz auf, Gott gegenüber, dass, Herr, red du zu mir, was möchtest du mir heute Morgen sagen mit dem, was Rahel erzählt? Genau, also es ist, wir brauchen das Reden von Gott, das bringt Veränderung. Und ich habe ja gesehen vorher, der Jakobusbrief, der ist, hat so viel drin, ne? Sind ihr überhaupt nachgekommen mit Lesen? Also was Iris da gelesen hat, ich finde, da könnte man über jeden Vers eine Predigt machen. Und boah, wo sie das gelesen hat, ich meine, ich habe ja den schon x-mal gelesen in der Vorbereitung, aber ich habe gefunden, boah, das ist ja totale Überforderung. Das macht nichts. Wir gehen zu den Jakobusbrief hinein. Aber zuerst in der Einführung möchte ich wieder zurückgehen. In der Einführung im ersten Kapitel haben wir gehört, dass der Brief eben vom Jakobus geschrieben ist. Er ist ein Halbbruder von Jesus gewesen. Also Maria, seine Mutter, hat als erstes Jesus geboren. Und zwar übernatürlich. Eine Jungfrauengeburt, das hat es vorher nie gegeben, das hat es nachher nie gegeben. Übernatürlich. Aber nachher hat Maria mit dem Josef weitere Kinder gehabt. Der Jakobus ist einer davon. Und die Brüder, die haben alle nicht an Jesus geglaubt zu Lebzeiten. Und ich finde, das zeigt ein bisschen auch etwas, wie es eben auch in einer Kirche kann sein. Also, realisieren wir dann Gottes Geist in jedem? Ja, das ist ein anderes Thema. Aber einfach, das ist, finde ich, das weist schon darauf hin. Aber Jesus, als er gestorben und auferstanden ist, ist er am Jakobus erschienen. Das lesen wir im 1. Korinther 15,7. Und Jesus ist auch x-hundert anderen nach dem Tod und Auferstehung erschienen. Der Jakobus, der war eine tragende Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und der Brief, den er geschrieben hat, der ist adressiert an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also das sind Juden gsi, wo Jesus als Herr angenommen haben und dann geflüchtet sind, weil Verfolgung in Jerusalem ausgebrochen ist. Und dann haben sie sich zerstreut, also rundum. Und das ist ganz eindrücklich. Man sagt, dass der Jakobusbrief vermutlich der älteste Brief im Neuen Testament ist. Im Jakobusbrief finden wir nicht Stellen, wie der Paulus erzählt, von Heidenchristen, sondern es geht wirklich einfach, das sind noch dazu mal die Juden gewesen, die Jesus als Herr angenommen haben. Und wenn ihr die Kapitel 1 bis 3 möchtet nachlesen, könnt ihr das auf dem FEG Homepage unter Church Life Podcast. Vor 2 Wochen haben wir gehört, am Ende vom 3. Kapitel, da hat der Jakobus aufgezeigt, wie wir auf einer Art und Weise leben können, dass wir Frieden miteinander haben. Aber wie Iris schon gelesen hat, ist gerade im 4. Kapitel der erste Vers, fragt Jakobus die Leser, was verursacht Krieg und Streitigkeiten unter euch? Nein. Also was verursacht dann Krieg und Streitigkeiten unter euch? Die Frage bedeutet, hey, überlegt euch einmal, strengt euch mal ein bisschen an. Kommt es nicht aus euch selber, aus eurem Herz? Und das zeigt ganz klar, dass nicht äußere Umstände, also zu Unfrieden im Herz und zu Streitigkeiten führen, sondern die innere Einstellung. Und ich meine, wir wissen das alle, wir sind besser, seit Adam und Eva wissen wir das, wir sind besser im Beschuldigen von anderen, als die Schuld auf uns nehmen. Der Adam hat zu Gott gesagt, nachdem sie von dieser Frucht genommen haben, die sie nicht hätten zählen, ja, die Eva hat mir. Und die Eva hat gesagt, ja, die Schlange hat mir. Und es ist interessant, dass man in der Seelsorge kommen die Leute, die Schweres durchgemacht haben, Verletzungen haben. Und es ist gut, dass die Leute in die Seelsorge kommen. Aber bei denen, die viele, die in die Seelsorge kommen, die Opfer sind, die sind Täter. Also, wir wollen Veränderung. Aber bitte Gott verändert den anderen oder die Umstände. Und nicht mich. Aber ich kann nur mich und meine Einstellung verändern, nicht den anderen. Damit Gott Veränderung in uns bewirken kann, müssen wir überhaupt mal zuerst erkennen, was wirklich in uns ist. Darum das Gebet, Herr. Red du zu mir, zeig du mir, was du mir möchtest sagen. Und dieser inneren Einstellung wollen wir anhand der Thematik von Jakobus 4 auf den Grund gehen. Im Jakobus 4 werden wir vor eine grosse Entscheidung gestellt. Wie wir schon von der Iris gehört haben, auf was ist unser Leben ausgerichtet? Auf die Welt, auf uns selber oder auf Gott? Und in dieser Predigt gehen wir diesen Fragen nach. Erstens, leben wir weltorientiert? Streben wir nach Erfolg, Anerkennung, materiellen Sachen, anstatt nach Gott? Das zweite Punkt, leben wir selbstorientiert? Ist unser Herz mehr mit eigenen Wünschen beschäftigt als mit Gottes Willen? Das dritte ist, leben wir gottorientiert? Haben wir unser Leben wirklich in Gottes Hand gelegt? Wir werden heute sehen, wie Jakobus 4 in uns zu Veränderung ruft. Hin zu einem Leben, das von Gott geprägt ist. Wenn wir doch den Arzt aufsuchen, gehen wir, weil wir Beschwerden haben. Oder? Ich habe vielleicht Kopfweh, Gliederschmerzen habe ich habe noch Fieber. Und nachher stellt der Arzt eine Diagnose. Und die Vers im Vers 1 bis 4 führen uns oder zeigen uns eigentlich führen uns zu einer Diagnose. Diagnose ist Weltorientierung, eine falsche Freundschaft mit Gott. Aber jetzt haben wir Diagnose. Weltorientierung, eine falsche Freundschaft mit Gott. Jetzt wollen wir die Symptome anschauen. Und die werden hier beschrieben, Kapitel 1 bis 4. Im Vers 1. Krieg haben, das heisst eigentlich gegeneinander sein und Recht haben wollen. Streitigkeiten aufgrund von persönlichen umgesättigt sein. Ein Loch in mir. Unfrieden und ein Kampf in sich selber drinnen, in euch kämpfen. Oder eine andere Übersetzung, Kämpfe, die in euren Gliedern streiten, sind ein Bild für Unzufriedenheit, wo nach aussen sichtbar wird und Früchte trägt. Vers 2 zeigt folgende Symptome der Weltorientiertheit. Man macht sich Überlegungen und entwickelt Strategien, um sich selber zu holen, was man meint, dass man haben muss. Schlussendlich kommt man gleich nicht dazu. Es ist ein Kampf. Und Symptom töten wird da sogar gesagt. Aber ich meine, wir kennen ja die Aussage, über Leichen gehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade jemanden töten. Aber wir können über Leichen gehen. Wo eigentlich das auch aussagt. Es geht, Hauptsache ist, die eigenen Ideen werden verwirklicht und ausgeführt. Weitere Symptome, ich will auch haben, was der andere hat. Wenn ich doch so viel Geld hätte, das Haus, so gesegnet wäre, es würde mir doch auch gut gehen. Symptom, es wird nicht von Gott erwartet, dass er auf Bedürfnisse eingeht. Auch nicht, dass Gott sich ums menschliche Wohl sorgt. Es ist so viel wie Göttliches ist göttlich und Menschliches ist menschlich. Das hört man in der Welt, dass das gesagt wird. Als wären wir nicht von Gott geschaffen und er nicht unser himmlischer Vater. Im Vers 3 sehen wir Symptome. Zuwendung zu Gott nur, dass er befriedigt, was man selber möchte, um wieder besser von den anderen dazustehen. Und von der Welt dazustehen. Und man scheint sogar ein bisschen christlich, indem man Gott bittet. Da wird ja gesagt, wir Gott bittet, aber es geht nicht um Gott und seine Ehre, sondern es geht wieder um sich selber und das eigene. Vers 4. Wichtiger, was die Welt sagt, als was Gott findet. Es ist eben schon ein scheinbares mit Gott zu gehen. Aber auf das aussehen, was die Welt als wichtig anschaut, Aussagen wie das und das, ist heute nicht mehr, kann man heute nicht mehr gleich sehen, wie es in der Bibel steht. Heute ist eine andere Zeit. Dabei wird vergessen, dass Gott sagt, er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er verändert sich nicht. Dann ist mehr eigentlich die Frage, Herr, wie muss ich es denn sehen? Wie siehst denn du das, Gott? Und wie kann ich heute mit dir leben, das in Übereinstimmung ist mit dir? Weil Gott verspricht das Leben in Fülle, überflüssend. Glaubst du das? Ein teils Herz, zwei Meinungen oder Haltungen in uns, wo gegeneinander sind, bedeutet immer einen höheren Stresspegel. Mit allem, was dazugehört. Bis sogar hin zum Ausbrennen. Es ist das Gegenteil vom Shalom, wo Gott uns anbietet. Shalom heisst nicht äusseren Frieden, nur äusseren Frieden, sondern es heisst Frieden, mit Gott und in sich selber eine Übereinstimmung. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Und dann ist es noch härter, wird im Vers wird von Ehebrecher geredet. Ihr Ehebrecher im Vers 4, das ist ein starker Ausdruck. Aber der Jakobus meint eigentlich nicht sexuelle Vergehen oder Untreue, sondern er meint Untreue, wo treu versprochen worden ist. Die Empfänger vom Brief, die haben Jesus als ihren Herr angenommen. Die haben gesagt, bestimm du, aber sie haben sich orientiert an der Welt. Und das ist ihnen wichtiger gewesen als das, was Gott sagt. Ja, was würde dein Mann oder dein Freund sagen, wenn du andere Männer wichtiger würdest finden? Also was denkt Gott? Jakobus schreibt ganz klar, dass man nicht Gott lieben können und ein Freund der Welt sein können. Und das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch Freunde in der Welt haben können. Weil Gott hat Jesus in eine Welt geschickt, die gegen ihn war, wo nicht Freunde Gottes waren. Er ist gekommen, damit jeder, der ihn möchte aufnehmen, ihn aufnehmen kann. Also auch so, wir sollen nicht einfach keine Freunde haben aus der Welt, aber uns nicht an ihrem Sinn, an ihren Wertmaßstab orientieren, sondern an den Wertvorstellungen von Gott. Freundschaft mit der Welt bedeutet, sich an der Welt zu orientieren. Und solange wir da drin bleiben, ist unser Herz immer von falscher Sehnsucht getrieben. Abschließend zu der Diagnose Weltorientiertheit stellt sich die grosse Frage. Wo kämpfst du noch für dein Recht in der Welt, statt Gottes Willen Raum zu geben? Als nächstes schauen wir uns die Vers 11 bis 17 an. Das ist Diagnose Selbstorientierung und sie ist die Falle vom Stolz. Und sie äußert sich in folgenden Symptomen. Vers 11 und 12. Es wird schlecht übereinander geredet. Über jemanden Unwahrheiten erzählen oder nicht beweisbare Behauptungen vorbringen oder verbreiten, wo das Ansehen von dieser Person absetzen. Das ist laut das Gesetz ein bisschen selber formuliert, aber es ist im Gesetz so verankert. Der andere zu verurteilen in dem, was er macht. Verhalten wird mit den eigenen Maßstäben gemessen. Also ich finde, das geht gar nicht. Bricht das höchste Gesetz, den anderen zu lieben wie sich selber. Und er legt Gottes Wort so aus, wie es selber ihm passt. Das waren Vers 11 und 12. Der Jakobus erinnert uns daran, dass wir nicht über dem Gesetz stehen. Und auch nicht über unsere Mitmenschen. Wer schlecht redet, erhebt sich zum Richter und verdrängt Gott aus seiner Rolle. Gott sagt, er ist der Richter, überlässt das Gericht mir. Andere verurteilen ist eine Art von Hochmut. Besser ist, wenn ich sehe, was von Gott kommt beim anderen, wenn ich gewisse Sachen sehe, wo ich finde, ey, das ist ein No-Go, die Sachen nehmen und die vor Gott bringen und einstehen für Gott, vor Gott, für den anderen. Symptom 13. Selbstbestimmung und eigener Wohlstand im Vordergrund. Das Leben hier auf der Erde, das muss einfach alles hergeben. Und man meint, es sei da alles. Und ich treffe ganz viele Leute, die das so im Kopf haben. Die wie das Gefühl haben, nach dem Tod ist aus. Dabei nach dem Tod fängt es an. Dann kommt erst eigentlich das, was Gott da ja schon auf der Erde hat wollen, aber zerstört worden ist. Vers 15, Symptom in der Vers 15. Gott plant Gott nicht in die eigenen Pläne mit ein. Er denkt im Alltag nicht einmal an Gott. Gott und der Glaube hat nichts mit der Geschäftigkeit auf dieser Erde zu tun. Vers 16, sie ist stolz über Selbsterreichte. Er gibt damit an, was er aus eigener Kraft geschafft hat. Selbstorientierung schadet darum, weil sie Stolz und Unabhängigkeit von Gott bedeutet und somit Gottesferne. Wir machen euch zu finden, sagt er. Unsere Zukunft ist doch offen. Wir können morgen tot sein. Und die Bibel gibt uns auch den Ratschlag. Denk daran, dass du stirbst, auf das du lebst. Aber dann wirklich auch lebst und nicht der Begierde nachgibst, sondern lebst, wie es Gott gedacht hat. Unser Leben ist viel zu kurz und zu unberechenbar und schlussendlich nicht einmal in unserer Hand. Planen ohne Gott ist schlussendlich nicht nur dumm, sondern auch ein Zeichen von Unglauben. Gott ist nicht gegen Pläne schmieden. Er sagt in den Sprüchen 16,3, vertraue Gott deine Vorhaben an, dann werden deine Pläne gelingen. Und Gott empfiehlt auch Selbstwahrnehmung, sich analysieren und sich vor Gott reflektieren. Herr, ist es auch in deinem Sinn, wenn ich so und so denke? In den Psalmen, den Sprüchen und im Neuen Testament finden wir eine Anleitung dazu. Sprüche 4,23 haben wir auch schon gehört. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Im Jakobus 1, im ersten Kapitel, Vers 21, legt deshalb jede Gemeinheit und Bosheit von euch ab und nehmt das Wort, damit ist Gottes Wort gemeint, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf. Denn das hat die Macht, euch zu retten. Es rettet einen, wenn man Jesus als Herr annimmt, aber es rettet einem auch vor Falschem und somit, es rettet bis in die Ewigkeit hinein. Weil es aufzeigt, Gottes Wort zeigt auf, wie das wir leben können. Jesus als Vorbild, wo auch die Erfüllung vom Alten Testament war oder ist. Und dann mein Praxistipp gegen Selbstorientierung. Statt zu sagen, ich werde das oder das machen, können wir sagen, wenn Gott will, werde ich das oder das machen. Das zeigt Demut und Vertrauen auf Gottes Führung. Also immer eigentlich bei diesen Plänen Gott mit einbeziehen. Gut, dann gehen wir bereits zum Letzten. In den Vers 5 bis 10 sehen wir die Diagnose Gottorientiertheit. Kraft der Hingabe an Gott. Und das zeigt folgende Symptome im Vers 5. Er geht, der Gottorientierte geht aufs Verlangen vom Geist ein. Er weiss, dass Gott Halbherzigkeit hasst und bleibt Gott gegenüber treu. Das heisst, er bleibt bei Gott. Es ist ganz gleich, wenn sich alles andere dagegen stellt. Er bleibt bei Gott. Im Vers 6. Der Gottorientierte ist sich der Gnade Gottes bewusst. Und fürs Gelingen, was er macht, er ist sich bewusst, was ich mache, da brauche ich Gottes Segen dazu, das klingt. Wir können auch ganz viel selber schaffen, aber wir wissen nicht, ist es zum Guten oder nicht, aus uns selber raus. Er setzt auf die Kraft, die Gott ihm gibt und weiss, dass er nicht allein aus eigener Kraft widerstehen muss. Das ist einfach zu viel. Sondern er stellt sich unter Gott und seine Kraft. Das ist nicht Selbsterniedrigung, sondern es ist ein freiwilliges Loslassen von der eigenen Kontrolle, vom Recht haben und von der Selbstdarstellung. Das bedeutet, Gott höher zu haben, wie sich selber. Im Vers 7 bezieht die Position, eben, er kann widerstehen. Und menschlich ist das ja überhaupt nicht möglich. Wie können wir Satan widerstehen? Versuch mal, Satan wird auch als brüllender Löwe dargestellt. Versuch mal, einem brüllenden Löwe gegenüberzustehen, der dich anbrüllt. Das kannst du nicht. Du kannst nicht allein. Aber wenn Jesus dich freigekauft hat und du dich Gottes Willen beugst, muss dich Satan verlassen. Indem, dass du widerstehst und seinen Versuchungen entgegenstehst. Auch wenn das mit zittrigen Knien oder auch wenn das alle deine Kraft bedeutet. Was nützt dir, wenn du die ganze Welt gönnst und Schaden an deiner Seele nimmst? Im Vers 8, der Gottorientierte sucht Gottes Nähe. Wer sich Gott nähert, weiss, dass Gott sein Wort haltet und immer kommt. Er weiss, Gott kommt immer, wenn er es versprochen hat. Ob du es spürst oder nicht. Es ist ein Versprechen von Gott. Der Gottorientierte prüft sich selber auf Sünde, weiss, dass auch völlig unabsichtlich Schuld passieren kann. Handwaschen ist ein tägliches Ritual. Und genauso wie das Handwaschen können wir unser Leben vor Gott bringen und uns reinwaschen lassen von all dem täglichen Schmutz, der angesammelt wird. Ob es jetzt eine hässige Reaktion von mir, ein verletzendes Wort, etwas, das ich sogar hätte machen sollen und ich habe es nicht da. Das ist offensichtlich das Handwaschen. Aber der Gottorientierte prüft auch sein Herz auf Zweifel und auf Teilzeit und lässt sein Herz reinigen. Das geht wie eine Stufe weiter, wie das Handwaschen. Eben das Abwaschen, was offensichtlich ist. Es geht darum, noch tiefer zu schauen und zu überprüfen, was in uns innen selber gegen Gott redet. Wo habe ich gehandelt, wenn er nicht würde? Wie denkt er anders? Wo sind meine Zweifel an ihm? Was hebt mich zurück, um frei mit Gott zu gehen? Symptom im Vers 9. geht der Gottorientierte nicht leichtfertig mit dem um, was er als Sünde kennt. Er ist sich bewusst, dass sie früher oder später sein Leben zerstören wird. Und auch negative Einfluss auf andere in seiner Umgebung hat. Was er in sich innen sieht, was gegen Gott ist, bewirkt eine Traurigkeit in ihm. Und mit der geht er von Gott. Er sagt Gott seine Schuld, auch die Traurigkeit. Mit dieser Traurigkeit geht er. Und Verfehlungen sagt er Gott. Und er weiß, dass Gott gern vergibt und wiederherstellt. Jetzt muss ich noch einen Vers, den ich nicht rausgeschrieben habe. Kolosser 1, 9 ist geschrieben: Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Willen ist, und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr macht. So werdet ihr ein fruchtbares Leben führen und werdet reich auch an Werk sein. Es wird sich äußern, euer Glaube wird sich äußern und Gott dabei immer besser kennenlernen. Jetzt haben wir uns einen ganzen Katalog von Symptomen angeschaut, von diesen drei Symptomen. Vielleicht hast du das eine oder andere bei dir entdeckt. Der Jakobus zeigt uns im Kapitel 4 drei Wege, auf was wir unser Leben ausrichten können. Und wenn jetzt diese Sachen, weil das ja so viel ist, ist es gut eigentlich, das auch wieder Kleingruppen zu vertiefen. Über die, das, was sich angesprochen hat, oder einfach das, was du findest, dass man in der Kleingruppe vertiefen kann. Wenn du gerne Unterstützung dabei möchtest, kannst du gerne auf mich zukommen. Also, heute sind wir herausgefordert. Bleiben wir weltorientiert. Dann wird unser Herz immer von falschen Sehnsüchten treiben. Bleiben wir selbstorientiert. Dann verpassen wir Kraft und die Weisheit von Gott. Werden wir Gott orientiert, dann können wir erleben, wie Gott uns verändert, stärkt und in seiner Liebe wachsen lässt. Veränderung ist nicht schwer. Sie fängt immer dort an, dass ich meine Fehler erkenne, dass ich erkenne, was nicht gut ist und sie zu Gott bringe. Jakobus 4,10 sagt, demütigt euch vor Gott, er wird euch erhöhen. Gott verwandelt unser Herz, wenn wir es ihm ehrlich aufmachen. Zugeben, dass wir daneben liegen und Reue zeigen. Somit sind Schritte zur Veränderung immer Sünde kennen, bekennen und Gott um Vergebung bitten. Der zweite Schritt, alte Gewohnheiten loslassen und unseren Geist von Gottes Geist fühlen lassen. Nicht mit eigener Kraft gegen etwas stehen, sondern mit der Kraft von Gott. Gott täglich Raum geben, unser Denken und Handeln zu formen. Was hast du heute erkannt, was du von Gott bringen möchtest? Wenn dir etwas aufgegangen ist durch das heute Morgen, dann kannst du mit mir mitbeten. Einfach still für dich mitbeten mit mir. Unser himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich in meinem Denken und Handeln gegen dich war. Es tut mir leid, wo ich die Orientierung in der Welt oder bei mir selber gesucht habe. Bitte vergib mir meine Schuld Und da kannst du das einsetzen, was dir aufgegangen ist. Bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, reinige du mich. Danke, dass du jedem vergisst, wo dich drum bittet und drum auch mir. Hilf mir und erinnere mich in Zukunft an deine Werte, wo du mir heute aufgezeigt hast. Ich danke dir, dass ich der Tempel von deinem Geist bin, dass du in mir innen lebst. Ich danke dir, dass ich anders sein darf. So, wie du mich gedacht hast, wo du mich geschaffen hast. Du hast einen Platz für mich und gibst mir Zukunft und Hoffnung. Danke, Jesus Christus, meinem Herr. Amen. Zum Schluss gebe ich dir drei Punkte mit dem, wo du deine Veränderung kannst behalten kannst. Dass Gott dir vergeben hat, kannst du behalten und wo dich weiter verändern werden, wenn du sie befolgst. Das Erste ist, bet ab morgen täglich und pflege so deine Verbindung mit Gott. Wir wissen alle, dass Beziehungen gepflegt werden müssen. Ich denke, je älter man wird, desto mehr weiss man das. Das Zweite ist, lies ab morgen jeden Tag einen kurzen Abschnitt und wend an, was Gott dir sagt. Los, hast du etwas, das ich umsetzen soll? Oder was möchtest du mir da sagen? Nimm das in das Leben auf und lass es ein Teil von dir werden. Wird Täter vom Wort. Der Jakobus ruft uns im Jakobusbrief vielmal dazu auf. Das Dritte ist, frag dich ab morgen bei Entscheidungen, ehrt meine Wahl Gott? Und da dabei, ehrt meine Wahl Gott, da ist ganz viel neutral. Es spielt gar keinen Rugel. Gott ist für uns. Ich muss jetzt nicht sagen, soll ich jetzt morgen essen oder nicht? Oder fragen, ehrt jetzt Gott? Aber wenn du die Frage in dir hast, ehrt das Gott, dann wird er dir Antwort geben, wenn sie ihn nicht ehrt. So, segne ich euch mit der Freude an Gott.